Hey Church, wir starten heute eine neue, spannende Serie und die heisst «Die Gemeinschaft der Gläubigen». Die Gemeinschaft der Gläubigen. Und vielleicht klingt der Titel ein bisschen altmodisch für dich oder du hast eine Vorstellung, wenn du das hörst. Aber wir möchten uns in den nächsten Wochen anschauen, dass das, was vor 2000 Jahren in Jerusalem angefangen hat, das ist eine Bewegung, die bis heute die Welt, unsere Welt und unsere Menschen persönlich auch prägt. Und die Bewegung ist die Kirche. Die Bewegung ist die Church. Und wir werden konkret sehen, wie die erste Gemeinde gelebt hat, was sie gemacht haben und was sind auch Gottes Ideen für die Church, aber auch was sind Gottes Ideen für unsere Church, für unser Leben auch heute. Und heute möchte ich spezifisch über das Thema Gemeinschaft reden. Und die Predigt heisst «Beständig in der Gemeinschaft». Beständig in der Gemeinschaft. Und bevor wir in die Apostelgeschichte Kapitel 2 eintauchen, wo die erste Church geboren wird, ich möchte einfach ein paar Infos zum Kontext geben, damit wir alle vom Gleichen reden. Gott hat die Welt so sehr geliebt, oder? Dass er seinen einzigen Sohn Jesus gegeben hat. Jesus ist für uns gestorben am Kreuz, für unsere Sünden. Er hat 33 Jahre unter uns gelebt. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern er hat den Tod besiegt. Unser Gott ist nicht tot, er lebt. Und Jesus hat dann 40 Tage lang mit seinen Jüngern verbracht und er hat sie dann parat gemacht für das, was wir in der Apostelgeschichte 1,8 lesen. Jesus sagt dann in der Apostelgeschichte 1,8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und die Jünger damals haben sich wahrscheinlich gar nicht vorstellen können, nein, auf keinen Fall haben sie sich vorstellen können, dass heute auch das Evangelium sogar online oder via Video predigt wird, zu den entferntesten Gegenden der Welt, sogar in der Schweiz, sogar in Luzern. Aber anyways, die Jünger haben sich dann, nachdem dass sie das gehört haben von Jesus und Jesus wieder in den Himmel gegangen ist, haben sie sich dann getroffen in Jerusalem in einem Raum in der Stadt. Und dort sind 120 Leute dabei gewesen. Und sie empfangen den Heiligen Geist. Die Kraft von Gott kommt auf sie, so wie Jesus das gesagt hat. Und diese Kraft befähigt sie dann, das Evangelium zu predigen mit Klarheit und in die Welt zu bringen. Und Petrus, wo dreimal Jesus verleugnet hat, das haben wir letzte Woche angeschaut, er darf dann die erste Predigt in der allerersten Church halten. Und er sagt den Leuten, Leute, kehret um. Kommt zu Jesus, kommt zum Glauben. Und er redet über Gnade und über Umkehr. Und wir lesen, dass dann 3000 Leute an dem Tag zum Glauben kommen und auch getauft werden. Das ist krass, oder? Kannst du dir vorstellen, was es bedeutet? 3000 Leute an einem Tag, in einem Tag, zu taufen. Das ist schon noch krass. Das braucht wirklich Organisation. Was wir dann in der Apostelgeschichte lesen über die erste Kirche, ist echt gewaltig. Das sind Menschen gewesen, die voller Leidenschaft für Gott unterwegs gewesen sind. Und das ist eine Gemeinschaft gewesen. Und eine Gemeinschaft, die in einigen Bibelübersetzungen als die Gemeinschaft der Gläubigen bezeichnet wird. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte 2, ab Vers 42, wie die Gemeinschaft ausgesehen hat. Und das ist auch die zentrale Stelle für heute. Wir werden immer wieder auf die Stelle zurückkommen. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Und ich lese aus der Luther-Übersetzung. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, also Ehrfurcht, Gottes Furcht über alle. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Wow, krass, oder? Was für eine Gruppe von Menschen. Wir sehen nur in diesen Vers, dass die Gemeinschaft, die Gruppe, ist lebendig gewesen, ist dynamisch gewesen. Was mich aber persönlich bewegt, ist, dass es da steht, dass sie beständig in der Gemeinschaft gewesen sind. Andere Übersetzungen übersetzen das mit «Sie widmen sich eifrig» oder «Sie verharrten». Was heisst das? Sie sind hingegen gewesen. Sie sind leidenschaftlich gewesen für die Gemeinschaft, die sie gefunden haben. Sie sind freiwillig dabei gewesen. Ich meine, der Petrus und die anderen Apostel, die haben nicht müssen sagen, von jetzt an treffen wir uns da und da und das machen wir so und so oft und so. Nein. Hey, sie haben die Leute nicht müssen mit irgendwelchen Sachen locken in die Kirche, sondern sie sind freiwillig gekommen. Der Petrus hat predigt, die anderen Apostel hat predigt. Sie sind gerettet worden, sie sind getauft worden und dann haben sie gewusst, hey, wir brauchen mehr als das. Es muss doch mehr als das geben. Wir brauchen eine Gemeinschaft, wo wir mit anderen Leuten unterwegs sind, wo auch wenn im Glauben wachsen, so dass wir on track bleiben und so dass wir entdecken, was Gott mit uns als Individuen vorhat, aber auch als Gemeinschaft vorhat. Und sie haben ihr das Ganzes hingegeben für die Gemeinschaft. Sie sind beständig in der Gemeinschaft gewesen. Das ist krass, oder? Und ich bin überzeugt, dass wenn wir in irgendeinem Bereich von unserem Leben wenn Veränderung sehen oder Wachstum sehen wollen, dann müssen wir über eine längere Zeit regelmäßig das Gleiche machen. Wir müssen beständig bleiben. Vor ein paar Jahren hatte ich starke Rückenschmerzen gehabt, und zwar immer wieder. Und ich bin immer wieder dann in die Massage gegangen, in die Therapie gegangen. Und dann ist es wieder gut gegangen und die Schmerzen sind dann wieder akut geworden, es war wieder schlecht gewesen. Dann bin ich wieder in die Massage gegangen und dann ist es wieder gut gegangen. Und das ist so gegangen für ein paar Monate oder sogar Jahre, bis ich dann einmal in die Massage wieder gegangen bin. Und nach der Session sagt mir dann die Therapeutin, hey, du musst nicht mehr zu mir kommen. So, hä, was meinst du? Ja, ich kann dir immer wieder helfen. Ich kann dich gerne massieren, wenn du Schmerzen hast. Aber langfristig bringt dir das überhaupt nichts. Und du musst etwas regelmäßig machen. Sprich, Physio machen, aber auch den Sport regelmäßig machen. Und den Rücken langfristig stärken. Und als ich das gehört habe, das hat mir wehgetan, wirklich. Aber ich habe gewusst, sie hat recht gehabt. Genau das Gleiche ist es auch mit unserem Glauben, weil so oft denken wir, dass einfach isolierte Events oder Erfahrungen, Erlebnisse mit Gott, das ist das, was wir brauchen, um zu wachsen. Und ich glaube, ja, das kann helfen, auf jeden Fall. Aber wenn wir langfristig im Glauben wollen bleiben, dann gibt es Sachen, die wir auch immer wieder machen müssen. Und das ist das, was die ersten Christen auch realisiert haben selber. Und darum sind sie auch beständig geblieben in all diesen Sachen, die wir uns in dieser Serie werden anschauen werden. In der Lehre der Apostel, im Gebet, im Brotbrechen, das heisst im Abendmahl nehmen, aber auch in der Gemeinschaft und in sonst noch anderen Sachen. Und ich möchte mit euch einfach in den nächsten paar Minuten 4 Fragen und auch 4 Antworten anschauen, wo uns ein bisschen mehr sollen beleuchten, was Gemeinschaft für die erste Church bedeutet hat oder was es war, wie sie das erlebt haben und was Gemeinschaft auch für uns heute kann bedeuten. Und die erste Frage ist, was ist Gemeinschaft? Ich glaube, wir sollten mit dem starten. Okay? Was bedeutet Gemeinschaft überhaupt? Was bedeutet das Wort? Und ich glaube, in unserer Gesellschaft heute wird das Wort fast missverstanden oder sogar auch unabsichtlich missbraucht, weil Gemeinschaft ist so viel mehr als einfach Kaffee und Gipfeli nach dem Gottesdienst. Oder mit Freunden gehen spazieren. Oder gemeinsam in der Connect Group oder mit der Connect Group, mit den Freunden einfach Sport machen. Das sind, glaube ich, Aspekte der Gemeinschaft. Ich glaube, das sollen wir auf jeden Fall machen. Aber was da gemeint wird, in dem Kontext der ersten Kirche, ist etwas, das viel tiefer geht. Das Wort Gemeinschaft in der Apostelgeschichte kommt vom griechischen Wort Koinonia. Und es kommt etwa 20 Mal in dieser Form im Neuen Testament vor. Und das Wort kann man in verschiedene Art und Weise übersetzen. Die nächste Form am Original wäre Gemeinschaft durch Teilhabe. Das Wort wird aber auch als Beitrag übersetzt oder als Teilnahme oder auch als Partnerschaft übersetzt. Und wenn wir all diese Begriffe zusammenbringen und auch sehen, was die erste Church unter Gemeinschaft verstanden hat und wie sie das gelebt haben, dann merken wir sofort, dass Gemeinschaft viel mehr ist als einfach ein gesellschaftliches Treffen. Im Zentrum dieser Gemeinschaft ist viel mehr als Kaffee und Kuchen und Gipfeli. Es gibt auch eine spirituelle Dimension zu der Gemeinschaft. Im Zentrum dieser Gemeinschaft ist nämlich Jesus Christus. Apostelgeschichte 2, 42 und 44. Da steht Folgendes. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Was haben sie gemacht? Sie haben gemeinsam den Predigten von den Aposteln zugelassen. Das haben sie als Gruppe zusammen gemacht. Nicht einfach einzelne Leute für sich allein. Auch das Brotbrechen, das Abendmahl, das haben sie nicht allein gemacht. Sie haben sich getroffen an einem Tisch, bei jemandem daheim. Sie haben etwas gegessen, sie haben zusammen das Abendmahl genommen. Und auch das Gebet, das ist etwas, was sie in der Gemeinschaft gemacht haben, oder als Gemeinschaft. Nicht allein. Sie haben zusammen gebetet, sie haben füreinander gebetet, sie haben miteinander im Glauben, sie sind miteinander im Glauben für Sachen eingestanden, wo sie glaubt haben, dass Gott soll eingreifen. In Vers 44 steht, und sie hatten alle Dinge gemeinsam. Das kommt vom gleichen griechischen Wort, das wir vorher angeschaut haben. Sie haben alles geteilt. Gemeinschaft ist etwas, wo nicht einfach eine Publikumsveranstaltung ist am Sonntag. Es ist mehr ein Leben, das mit anderen geteilt wird. Für uns heute heisst das, wenn wir Gemeinschaft haben, dann treffen wir uns mit einem Ziel, mit einem klaren Ziel. Wenn wir uns treffen, dann machen wir das, um unser geistliches Wachstum zu fördern. Anders gesagt, wir machen das, um im Glauben zu wachsen. Im Römerbrief sehen wir auch, was das oder wie das in den ersten Gemeinden ausgesehen hat. Ich meine, der Römerbrief erzählt, dass wir Liebe sollen untereinander haben. Oder dass wir eingeladen sind, einander zu ermutigen, aber auch untereinander Ermahnung soll es geben. Epheser sagt, wir sollen zueinander freundlich sein oder einander vergeben und so weiter. Und das zeugt auch von einem gemeinsamen Effort, nicht von einzelnen Menschen, die einfach irgendwelche Sachen gemacht haben. Unser Glaube ist nicht gedacht, um allein ausgelebt zu werden, sondern zusammen mit anderen Leuten. Unser Glaube ist eine gemeinsame Erfahrung. Zusammen mit anderen echten Menschen. Vor uns, neben uns, am Tisch, im Tempel. Und das ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Kirche im Neuen Testament, die Kirche ist sehr stark beziehungsorientiert gewesen. Sie haben jeden Aspekt geteilt von ihrem Glauben an Jesus miteinander. Das ist so simpel. Und doch so kraftvoll. Die erste Frage ist, warum brauchen wir Gemeinschaft? Warum hat die erste Gemeinde Gemeinschaft gebraucht? Warum brauchen wir heute auch Gemeinschaft? Schauen wir doch, was mit der ersten Church gerade am Anfang von der Gründungsphase passiert ist. Ich meine, der Heilige Geist kommt auf die Gruppe von Menschen, oder, die sich getroffen haben, 120 Leute zusammen in Jerusalem. Es hat Leute gegeben, die das miterlebt haben und gar nicht verstanden, was da passiert ist. Und ich meine, das ist ja komplett verständlich, weil das ist ja ein nie dagewesenes Ereignis gewesen. Aber dann hat es auch einige Leute, die auch gegen die Church explizit gewesen sind. Apostelgeschichte 2, 12 bis 13. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weins. Oder anders gesagt, voll von einem neuen Wein. Oder man kann auch sagen, sie haben wirklich gedacht, sie sind betrunken gewesen. Einige Theologen denken, dass dieser Satz hier, das ist der Anfang der Christenverfolgung. Und eine Gruppe von Menschen schaut auf die neuen Gläubigen, auf die neuen Christen. Und die verstehen gar nicht, was am passieren ist. Sie haben gedacht, sie sind betrunken, sie haben viel zu viel Wein getrunken. Aber in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, sehen wir dann, dass die Stimmen gegen die Church intensiver, die werden lauter. Im Kapitel 5, einige Christen sind dann im Gefängnis. Im Kapitel 8, der Druck ist so stark gegen die Church, dass sie sich in verschiedenen Locations, überall im ganzen Land, treffen müssen. Sie haben sich müssen aufteilen, um überhaupt können überleben. Aber was sehr interessant ist, ist, mitten in dem Ganzen, der Zufluchtsort von diesen Menschen, ist immer das gemeinsame Erlebnis gewesen. Ist immer die Gemeinschaft. Das heisst, das Gegenmittel, gegen den Druck von der Gesellschaft, gegen den Druck, den die Gesellschaft damals gesetzt hat auf die Church, ist sich beständig. Das heisst, weiterhin regelmäßig als Gemeinschaft, als Familie zu treffen. So stark, oder? Heute ist es genau das Gleiche. Gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Wir erleben überhaupt nicht das, was andere Churches in anderen Ländern auf der Welt erleben, wo sie wirklich verfolgt werden, wo Christen Angst haben um ihr eigenes Leben. Und trotzdem gibt es einen Druck gegen die Kirche. Gibt es Stimmen gegen deinen Glauben. Gegen deinen Glauben an Jesus. Gegen das, was du als Christ auch tust. Sachen, die wir als Christen nicht dürfen sagen, weil sonst Leute beleidigt werden oder Ähnliches passiert. Und dazu kommt noch die Digitalisierung von unserer Welt, Social Media, wo eigentlich mehr Media ist als Social. Wir kreieren unseren eigenen privaten Ort, virtuell, mit unseren Geheimnissen, wo wir alles können darüber entscheiden. Wir werden wie Götter von unserer eigenen Welt und die Screens, also unsere Phones, sind unser privates Universum. Ich habe es oft gesehen und ich bin auch selber schuldig von dem, wenn dich ein Gespräch mit Treffen oder in der Familie nicht interessiert, hey, was machst du? Du nimmst dein Phone führen und du tauchst in deine Welt ein. Es ist sehr einfach, sich zu distanzieren von der Gemeinschaft. Und ich sage nicht, wir sollen unsere iPhones vernichten und weggeben. Ich sehe so viele Vorteile in der Digitalisierung. Aber es gibt auch Grenzen. Und unser Glaubensleben soll kein privates Ereignis sein zwischen dir und Gott allein. Das ist ein Aspekt von dem, aber es ist nicht alles. Unser Glaubensleben ist nicht gedacht, um allein erlebt zu werden, sondern es ist eine gemeinsame Erfahrung. Zusammen mit anderen echten Menschen. Ich glaube auch, dass unser Feind das hasst. Er hasst komplett, wenn wir Gemeinschaft miteinander leben. Niemand ist geschaffen worden, um isoliert zu leben. Gott hat Adam gemacht, hat ihn kreiert und dann hat er gesagt, hey, der Mensch soll nicht allein sein. Aber Satan versucht immer wieder, uns zu isolieren, uns weg von der Gemeinschaft zu bringen, damit wir allein sind, einsam sind. Er setzt Samen und Lügen und er weiss, dass wenn du mit anderen Leuten unterwegs bist, dann bist du unter Schutz, dann kann dir nichts passieren. Aber wenn er dich kann wegbringen kann, abschotten von der Gemeinschaft, dann hat er dich. Also lass uns den Lügen vom Feind nicht glauben, wo uns sagen, Church braucht mich nicht. Sie interessieren sich nicht für mich. Sie denken nicht an mich. Sie merken nicht einmal, wenn ich nicht da bin. Lass uns das machen, was die erste Church auch gemacht hat, genau dann, wo es eben brennt hat. Gerade dann, wo es schwierig geworden ist, haben sie sich umso mehr getroffen, umso häufiger. Sie haben nicht aufgehört, sich zu treffen. Sie haben das Wellen machen, auch wenn es sogar für sie lebensgefährlich war. Weil sie gewusst haben, dass die Beständigkeit in der Gemeinschaft genau das war, was sie haben gebraucht, um gesund im Glauben zu wachsen, um on track zu bleiben im Glauben. Wir brauchen einander. Und ohne das einander, untereinander, beieinander, füreinander, können wir nicht wirklich im Glauben wachsen. Von dem bin ich überzeugt. Die dritte Frage ist, wie wird die Gemeinschaft gelebt? Wie wird die Gemeinschaft gelebt? Wenn es um den Punkt geht, dann müssen wir auch verstehen, dass die Apostelgeschichte historische Ereignisse der allerersten Churches erzählt. Das heisst, das ist das, was sie tatsächlich erlebt haben. In der Apostelgeschichte kannst du das alles nachlesen. Und die erste Church, das ist wie der Prototyp für alle anderen Kirchen, die es jemals gegeben hat und die es immer noch gibt. Aber wenn wir versuchen, alles eins zu eins zu wiederholen, alles eins zu eins zu übernehmen, was die erste Church gemacht hat, um das zu sehen, was die erste Church auch gesehen hat, dann werden wir ganz frustriert sein. Wir sollen die Ereignisse in der Apostelgeschichte, die wir lesen, mehr als Prinzipien verstehen. Prinzipien, wie man die Church bauen kann. Und bei dieser Frage geht es genau um so ein Prinzip, das wir bis heute auch anwenden. Wie wird Gemeinschaft gelebt? Und das finden wir in der Apostelgeschichte 2,46. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Und da gibt es ein klares Muster. Es gibt ein grosses Treffen und es gibt ein kleines Treffen. Oder anders gesagt, es gibt ein formelles Treffen und dann gibt es ein informelles Treffen. Im Tempel und dann in den Häusern. In Gottes Haus und am Tisch. Der Tempel, das ist ein echter Ort, wo es gegeben hat, wo später auch von den Römern, vom römischen Reich zerstört worden ist. Sie haben sich genau gesagt, in der Säulenhalle Salomos getroffen. Das war innerhalb vom Tempel, vom alten Tempel. Das ist ein riesiger Platz, überdacht gewesen, wo sie ihre formellen Gottesdienste gefeiert haben. Sie haben sich im Tempel getroffen und dort war es auch gewesen, wo die Apostel predigt haben, wo sie Gott als grosse Menschenmenge gefeiert haben, wo sie inspiriert worden sind von den Predigten. Und dann in den Häusern haben sie sich nochmal getroffen, um das zu besprechen, was sie im Tempel gehört haben. Und sie haben sich gefragt, okay, was bedeutet das, was der Petrus erzählt hat heute? Das sind die Connect Groups. Also zwei komplett unterschiedliche Arten von Treffen. Im grossen Treffen, im Tempel, haben sie die Messages von der Apostel gehört, haben sie Gott gelobt und gepriesen. Und dann im kleinen Treffen in den Häusern ist es darum gegangen, wie sollen wir das anwenden, was der Apostel predigt hat. Im Tempel haben sie sich in der Reihe getroffen, in den Häusern, in Kreisen. Das heisst, der Gottesdienst war und ist auch frontal. Und in den Connect Groups gibt es aber Beteiligung von anderen, gibt es Teilnahme von anderen. Es geht ja um die Besprechung von diesen Prinzipien. Und in den Häusern ist es auch dann, wo es Zeit und Raum und Platz gibt, um am Tisch können sitzen, um das Abendmahl zu nehmen, miteinander zu feiern und auch eine Mahlzeit, etwas gemeinsam essen. Wir werden das auch noch im Detail in den nächsten paar Wochen anschauen. Aber die erste Church hatte eine klare Struktur, eine klare Organisation gehabt. So wie auch Churches heute. Ich meine, es braucht klare Systeme, es braucht klare Strukturen, um eine wachsende Church am Leben zu behalten und auch vorwärts zu bringen. Und doch gibt es Leute, die an Jesus glauben. Und die sagen, hey, ich glaube an Jesus. Ja, ich glaube voll an ihn, ich glaube an Gott. Aber ich glaube nicht an die Kirche. Ich glaube nicht an die Kirche. Ich glaube nicht an eine organisierte Form von Religion oder von Glauben. Und ich frage mich dann immer, hey, gibt es etwas wie eine unorganisierte Form von Religion? Kannst du ein Christ sein und nicht in einer Church sein? Kannst du ein Fußballspieler sein ohne Team? Ich glaub schon. Ich meine, du kannst einfach deine Fußballkleider anlegen, daheim allein spielen. Aber es macht garantiert nicht so viel Spass, wie wenn du in einem Team spielst gegen ein anderes Team, oder? Kannst du Kontrabass allein spielen oder ein anderes Instrument? Klar, das kannst du. Auf jeden Fall. Aber es ist so viel besser, den Kontrabass vor allem, als Teil von einer Band zu hören. Von einem Jazzorchester zum Beispiel. Es ist die Melodie und auch die Harmonie von allen Instrumenten, die den Unterschied machen. Ich glaube, wir brauchen einander. Und so wie die Church sich getroffen hat, brauchen wir auch den Gottesdienst. Wir brauchen aber auch die kleineren Treffen, die Connect Group, wo es nicht frontal ist, wo es nicht einfach zuhören ist, sondern dann, wo es real persönlich wird, wo man brüllen kann mit denen, die brüllen, wo man sich freuen kann mit denen, die sich freuen, wo du kannst streit werden von Leuten, die wirklich sehen wollen, wie du zu der Person wirst, die Gott erschaffen hat. Und wir kommen jetzt zum letzten Punkt, oder besser gesagt, zur letzten Frage. Die vierte Frage ist, wann findet Gemeinschaft statt? Wann findet Gemeinschaft statt? Und die Antwort dazu ist ganz einfach. Gemeinschaft findet dann statt, wenn du willst. Und in dem Mass, wo du Gemeinschaft in deinem Leben zulässt. Was meine ich mit dem, wenn du keine Gemeinschaft willst, dann wirst du auch keine Gemeinschaft haben. Weil, wie wir heute gesehen haben, es geht nicht um Events. Es geht nicht um gesellschaftliche Treffen. Es geht um etwas Tieferes. Es ist freiwillig. Niemand in der ersten Church hat etwas müssen machen. Es sind alles Leute gewesen, die freiwillig dabei gewesen sind. Und zwar beständig in der Gemeinschaft gewesen sind. Es ist genauso wie bei uns in unserer Church. Was wir aber wissen, ist, dass in der ersten Church alle an der Gemeinschaft teilgenommen haben. Und das war eine Mega-Church. Das war eine riesige Church. Wir lesen im Neuen Testament, dass es ursprünglich 12 Jünger waren, oder? Dann sind es 120 Leute, das heisst 10-mal mehr. Und dann an einem Tag, an einem einzigen Tag, sind sie zu 3.120 Menschen geworden. Und dann ist die Gemeinde weiter und weiter gewachsen. Der Herr hat mehr Menschen hinzugefügt, steht in der Apostelgeschichte, die zum Glauben gekommen sind. Und dann lesen wir auch später, dass die Church angefangen hat, sich zu multiplizieren. Sie haben plötzlich verschiedene Locations überall gehabt, so wie Church Alive in der Schweiz. Also die Church ist grösser und grösser geworden. Und ich glaube, das ist Gottes Plan für die Church. Das ist Gottes Plan für seine Kirche, dass sie wächst, dass mehr Menschen dazu kommen, dass es nicht einfach bei einer vertrauten Gruppe von Leuten bleibt, wo sich alle einander kennen und wo alle wissen, wer wann Geburtstag hat. Nein, die Church von Jesus Christus soll wachsen. Die Church von Jesus soll Einfluss haben. Die erste Church war riesig, aber alle sind beständig in der Gemeinschaft. Das heisst, dass es keine Rolle spielt, wie gross, wie klein, wie mittel eine Church ist, um Gemeinschaft zu haben. Es spielt keine Rolle. Wir haben so viel Gemeinschaft und so oft Gemeinschaft, wie wir als Menschen das erlauben. Apostelgeschichte 2, 46 bis 47. Noch eines. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen, lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Sie haben sich täglich im Tempel getroffen. Und ich habe vorher gesagt, wir sollten das als Prinzipien anschauen und nicht eins zu eins übernehmen. Wie oft findet Gemeinschaft statt? Ich glaube, es soll lieber regelmäßiger sein als unregelmäßig oder selten. Wir lesen dann später in der Apostelgeschichte, dass sie sich dann mindestens einmal pro Woche, am ersten Tag der Woche, getroffen haben im Tempel. Ich glaube, es sollte regelmäßig sein. Und das passiert in dem Mass, wie wir das als Individuen erlauben. Ich glaube, es spielt keine Rolle, ob es einmal pro Woche ist oder jeden Tag ist. Es soll einfach regelmäßig sein. Und ich glaube, Gott hat dann auch auf die Beständigkeit, auf die Regelmäßigkeit der ersten Christen geantwortet. Und er hat dann auch, er ist auch beständig gewesen, in dem, dass er neue Leute gebracht hat in die Church, die zum Glauben gekommen sind. Wie cool ist das? Ich glaube, das Ziel von unserer Gemeinschaft als Gläubigen ist nicht einfach für uns da zu sein und eine gute Zeit zu haben. Die Absicht von jeder Church ist, Gott zu loben, ist die Christen zu stärken und dann auch andere Menschen zu erreichen. Das sollen wir immer vor Augen haben. Die erste Church hat es gewusst. Sie sind hingegen. Die Church war keine Option für sie. Es ist nicht einfach irgendetwas mehr in ihrem Kalender. Sie sind all in. Wenn du Teil von unserer Church bist, ich möchte dich zum Schluss von dieser Predigt ermutigen, dass du nicht zulässt, dass Bequemlichkeit zwischen dir und dieser Gemeinschaft, die wir als Church haben, steht. Das heisst zum Beispiel, ja, ich bin dabei, ausser wenn das Wetter schön ist. Oder ja, ich komme, wenn ich keinen Brunch mit meinen Freunden habe. Oder ja, wenn ich aufstehe und mich danach fühle, dann komme ich vielleicht. Das ist nicht beständig. Wir sollten in unserer Glaubensreise zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, hey, ich brauche die Gemeinschaft. Ohne die Gemeinschaft kann ich nicht leben, kann ich nicht wachsen im Glauben. Du brauchst die Gemeinschaft. Wir brauchen sie alle. Und wir wollen dabei sein. Ich will dabei sein. Jemand hat mal ein Bild gegeben vor Jahren in einer Predigt. Ich weiß nicht, ob das Pastor Ed war. Vielleicht war es auch Desi. Who knows? Aber er oder sie hat gesagt, wenn du ein Feuer machst mit Holzkohle, du nimmst ein Stück Kohle weg von dem, von der Glut. Und du lässt das Stück einfach allein auf der Seite. Nach ein paar Minuten wird die Kohle oder das Stück ausbrennen. Weil das Stück braucht die Energie, braucht die Glut von den anderen Stücken, um heiß zu bleiben, um am Leben zu bleiben. Und je mehr Stück Holzkohle zusammenkommen, desto grösser und stärker ist auch die Hitze. Das braucht uns alle. Auch in unserer Gemeinschaft. Also lasst uns für uns neu entdecken, was Gemeinschaft heisst und was das für uns persönlich bedeutet. Egal, ob wir neu im Glauben sind oder schon seit Jahren im Glauben sind. Lasst uns Gemeinschaft neu erleben. Nicht kompliziert, sondern natürlich, simpel, kraftvoll. Und lasst uns sehen, was Gott mit uns als Church, als Gemeinschaft vorhat und was er in uns und auch durch uns kann machen. Und ich möchte zum Schluss von dieser Predigt noch beten und wenn du magst, kannst du einfach für den Moment aufstehen. Vater im Himmel, danke, dass du uns kreiert hast, um nicht allein durchs Leben zu gehen. Dass du möchtest, dass wir eine Gemeinschaft finden. Dass wir aber auch Connections mit anderen Leuten haben. Dass wir nicht allein durchs Leben gehen. Vater, ich danke dir für das Muster, wo du uns gegeben hast mit der ersten Kirche, mit der allerersten Kirche. Und Vater, wir wollen auch so eine Kirche sein. Dynamisch, lebendig, aber vor allem kraftvoll. Kraftvoll in der Gemeinschaft, aber kraftvoll in dem, dass die Gemeinschaft auch andere Menschen erlaubt hat, Teil dabei zu sein. Und Vater, ich bitte für Leute, die jetzt gerade die Message hören, die sich fragen, ja, ich habe keine Gemeinschaft oder ich weiss nicht, was der nächste Schritt soll sein. Vater, dass sie einfach wirklich mit Klarheit können entscheiden, hey, ich möchte Teil von dieser Gemeinschaft sein. Ich möchte investieren. Ich möchte nicht einfach aus Bequemlichkeit entscheiden, sondern wirklich im Glauben entscheiden und wirklich dabei sein, weil ich weiss, dass mir das gut tut auf meiner Glaubensreise. Wir loben dich, Herr. Wir preisen deinen Namen. Amen.